Hallöchen, da sind wir wieder, euer Lieblingspodcast. Zwei Wochen sind wieder rum und wir sind wieder auf euren Ohren, eurem Lautsprecher, eurem was auch immer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute bei Folge Nummer 45 und heute wollen wir das Thema in ihr Monitoring anschneiden. Es ist so, wir hatten schon drüber diskutiert, ja, sollen wir mehrere Folgen machen oder eine Folge machen und ich habe mich durchgesetzt. Ja, wir machen mehrere Folgen daraus, denn das ist ein Fass ohne Boden.
Sag mal einfach, du hast einfach was reingeschrieben da in unsere Notizen, dann haben wir gesagt, okay, machen wir.
Ja, okay, sagen wir es mal so, also Daniel hat einfach nur abgedickt und dann war es erledigt. Okay, wir machen Folge Nummer 1 zum Thema In-Ear-Monitoring. Vor allem für diejenigen, die damit noch nicht so richtig in Berührung gekommen sind und vielleicht überlegen, macht das denn Sinn, brauche ich das und so weiter. Aber ich kann natürlich nicht alleine klugscheißen, deswegen haben wir den Oberklugscheißer unseres Podcasters mit dabei. Hallo Daniel, wie geht's dir?
Ja, schon reingeredet, bevor du mich vorgestellt hast, gell? Ja. Hallo an alle, zwei Wochen wieder rum. Heute Folge 45. Ich freue mich drauf mit einem Thema, wo ich wieder seit Jahren keine Berührungspunkte mehr habe, aber trotzdem mal, wie du sagst, so schön klugscheißern kann.
Genau. Jo, geht's schon mal los. Für was brauchen wir in ihr Monitoring? Wann nutzt man das am besten? Und wir hatten das mal eine Zeit lang genutzt. Wir hatten mal in so einer Top 40 Coverband, so könnte man es eigentlich sagen, mal gespielt namens Dynamit. Wir waren zu siebt und wir hatten uns damals entschieden, in ihr zu benutzen. Dan und ich waren da als alte Punkrocker. Nur nicht so richtig da mit dem Thema, nur nicht so richtig drin gewesen, haben uns damit gar nicht
drin
null
gewesen.
Weil wir waren überhaupt froh, dass wir überhaupt mal eine Monitorbox vor uns stehen hatten.
Ja, ja.
Das so war eigentlich so eine Seltenheit. Gut, auf jeden Fall, warum hatten wir damals dieses In-Ear benutzt? Das ist so ein kleines Fallbeispiel, damit ihr euch das so ein bisschen, ja, so ein bisschen eingrooven könnt. Also auf jeden Fall war es so gewesen, wir waren zu siebt, wir hatten keinen richtigen Proberaum gehabt und hatten dann bei mir im Keller in so einem, ja, wie soll man sagen, in so einem, ja, eigentlich schon fast Abstellraum war das. Es war ja nur 15 Quadratmeter und da waren wir zu siebt drin. Da stand ein Schlagzeug drin und Verstärker.
Ja, dann war voll.
Dann war voll gewesen, genau. Und dann mussten wir uns noch irgendwie dazwischen klemmen. Und so kamen wir halt auf die Idee, weil es war halt kein Platz mehr da gewesen für irgendwelche Lautsprecher oder sonst was. Wir benutzen In-Ear. War aber auch dafür gedacht, für die Konzerte, die dann anstanden, dass wir dann eben schon so ein Monitorsystem haben, um auf der Bühne zu spielen. Für diejenigen, die jetzt einschalten, was ist ein Monitorsystem? Das sind nicht irgendwelche Bildschirme oder sonst was, die vor einem stehen, sondern es geht darum, dass man sich auf der Bühne hören kann. Weil beispielsweise ihr seid auf einem Konzert, ihr steht vorne dran, dann habt ihr so riesen Lautsprechertürmen bei diesen riesen fetten Konzerten, Rock am Ring und so weiter, wie sie heißen. Und die sind dafür da, dass ihr die Musik auf der Bühne hört. Die auf der Bühne hören sich aber so nicht. Deswegen gibt es dieses Monitorsystem. Das sind manchmal Lautsprecher, die vor einem stehen. Oder es sind irgendwelche Kopfhörer, die man in den Ohren drin hat. Manche haben so richtig große Mickey-Maus-Kopfhörer. Aber die meisten haben so dezente kleine Kopfhörerchen, die so im Ohr drinstecken. Also in ihr. Jo, also, ich schweife ein bisschen ab. Und Daniel guckt schon nicht böse an, weil er nicht zu Wort kommt. Aber egal, ich werde weitermachen.
Ich könnte einfach dazwischen labern, aber die Stimme ist einfach so schön von dir.
Ach so, ach wie lieb. Jo, also wir hatten dieses In-Ear-Gedöns gehabt. Und jetzt gibt es zwei Versionen für In-Ear-Monitoring. Und jetzt darf der Daniel auch mal was sagen. Was gibt es denn da? Es gibt zwei Sachen, oder grundsätzlich zwei Sachen. Es gibt bestimmt noch tausend andere. Wir nehmen jetzt mal die zwei möglichen Varianten.
Ja, generell gibt es die Möglichkeit, das in ihr per Kabel mit dem Mischpult zu verbinden oder eben per Funk. Und beides hat Vor- und Nachteile, logischerweise, sonst würde es nicht beides geben. Zum Beispiel hat der Schlagzeuger von uns gerne per Kabel sich verbunden, was wunderbar war, weil er nun mal sich nicht bewegt hat. Von daher war kabelgebunden gar nicht so schlecht. Für mich war kabelgebunden jetzt nicht so optimal, das habe ich sogar auch mal probiert, aber wenn man sich auf der Bühne bewegt und man das Kabel gebunden, dann hat man ja schon mal einmal das Kabel von der Gitarre theoretisch und einmal das Kabel vom In-Ear, da hat man gleich Doppelkabel und das ist ja, wenn man sich auf der Bühne viel bewegt und mal hin und her geht, ein bisschen problematisch. Deswegen gibt es auch, wie gesagt, die Funkvariante.
Man muss dazu sagen, dass Daniel, also das wisst ihr, manche wissen das gar nicht. Also Daniel ist so, ich glaube, so ein lebender Flummi, so kann man sich das vorstellen.
Ja,
also,
genau.
Ich glaube, er ist auch der Erfinder des Flummis, was wir früher hatten, dieser kleine Ball, der immer rumspringt. Und das ist der Daniel in Lebensform, in echt. So kann man sich das vorstellen, damit ihr wisst, warum Daniel ein Funk in ihr hat. Und er hat auch eine Funkanlage gehabt, damit er besser als Flummi-mäßig auf der Bühne rumspringen konnte.
Ja, nach links und rechts jumpen konnte, ja. Genau. Ich bin dann jedem auf den Keks gegangen, so. Der Alex dann immer so, ach, der kommt ja schon wieder. Ja, so war das. Und deswegen hatte ich auch, ja, wie gesagt, eine Funkanlage, Gitarre und natürlich in ihr Funk. Hat, wie gesagt, beides Vor- und Nachteile. Der Vorteil vom Kabelfunk ist natürlich, dass der Ton gut ankommt. Es gibt keine Störquellen, es gibt nichts, was dazwischen kommen kann, wie eben beim Funk. Da gibt es gerne mal, und das hatten wir immer wieder, Aussetzer. Manchmal auch komisches Gerausche nebendran und so. Manchmal nicht lang, aber es hat immer mal wieder genervt. Und vor allen Dingen, wenn man fettes Solo macht und geht durch die Gegend, auf einmal ist der Ton kurz weg. Tut natürlich an der Konzentration etwas nagen. Es gibt aber auch hier Lösungen. Ich denke mal, die berühmten und großen Bühnen, die haben viele Funkverstärker. Ich glaube, die hatten wir dann auch irgendwann mal probiert, gell? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hatten wir auch. Ging das dann gut? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Genau, also ich weiß gar nicht mehr. Also Olli, unser Mischmann, der hatte, glaube ich, mal solche Funkverstärker mal mitgebracht. Das kann man sich so vorstellen wie so ein WLAN-Repeater, so ungefähr. Die standen auch auf so einem Stativ drauf, haben so eine eigenwillige oder komische Form gehabt, sage ich jetzt einfach mal. Und die standen so rechts und links von der Bühne. Die hat er mal mitgebracht. Genau. Jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, ist schon so lange her. Ich vermute mal, es war eine Verbesserung, sonst hätten wir es nicht gemacht. Ne?
Ja. Genau. Auf jeden Fall, das war immer das Problem, dass über diese Aussetzer kamen. Und ja, generell ist das aber eine schöne Sache. Man kann sich schön bewegen. Warum jetzt aber mit In-Ear zu spielen und nicht mit Monitoranlage? Der Vorteil ist halt bei In-Ear, dass jeder im Prinzip seinen eigenen Mix bekommt. Und ich glaube, das haben wir letzte Folge schon gesagt, wie wir das gemacht haben. Bei mir war es so, es war wichtig, dass ich alles so gehört habe, wie im Prinzip, als ob ich eine CD höre. Ich habe jetzt nicht eine Präferenz gehabt. Gut, Gesang musste jetzt bei mir nicht ganz so laut sein. Ich musste halt nur wissen, wo wir sind. Die Gitarre war ein Ticken lauter von mir und der Rest war eigentlich, wie eben so eine CD-Aufnahme ist. Und da ist natürlich der Vorteil, dass es auf der Bühne auch nicht so laut ist. Und auch für denjenigen nicht so laut ist. Also ich bin da nicht mit Ohrenpiepen ins Bett, zum Glück. Was bei anderen, wenn ich mit Monitorbox gespielt habe, schon immer der Fall war. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil von In-Ear-Monitoring. Und was vielleicht noch zu sagen ist, wenn man das macht, man muss sich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Deswegen war es für uns immer ganz praktisch, dass wir auch damit geprobt haben. Denn glaubt es mir, wenn einer nur Gitarrenamp die ganze Zeit gewohnt ist und dann mit In-Ear spielen soll, ganz plötzlich, das ist wirklich anstrengend. Alex, kannst du das bestätigen?
Ja, es ist wirklich so. Also man ist halt so ein bisschen, ich habe das immer so beschrieben, man ist in so einer Bubble drin, in so einer Blase drin und man hört auch viele Sachen also auch nicht. Also es ist wirklich gewöhnungsbedürftig, über Kopfhörer zu spielen. Also man muss das tatsächlich trainieren. Das ist nicht so, ich mache das jetzt mal, in der Probe mache ich es wieder anders, sondern man muss da echt üben. Also es ist nicht so, es ist sehr, sehr, sehr ungewohnt.
Und man muss sich ja vorstellen, man hört auch das Publikum nicht.
Genau.
Also man hört ja die einzelnen Instrumente und so und normalerweise nach dem Lied, dann klatschen die Leute und jubeln und das hat man nicht so richtig mitbekommen. Wir haben es zwar auch schon ausprobiert mit Atmos, also wir haben dann vor die Bühne auch Mikrofone aufgestellt, die wir dann im Ohr haben konnten, aber je mehr Nebengeräusch man hat, desto ja, schlimmer wird halt der Mix wieder. Mhm. Und da musste man haben wir vieles ausprobiert. Ich glaube, ich hatte die Atmos zum Schluss nicht mehr drauf. Ich habe mich einfach dran gewöhnt.
Genau, richtig. Monitor. Wer hat denn sowas oder für wen ist denn das eigentlich interessant? Also jetzt mal angenommen, ihr seid eine junge Band und so weiter. Jetzt kann man überlegen, muss jetzt jeder In-Ear haben oder nur gewisse Leute? In der jetzigen Band, in der ich jetzt spiele, namens Fading Hills, die übrigens bald ein Lied rausbringen bei Spotify und da werden wir irgendwann mal noch tolle Werbung machen, ist es so, dass unser Schlagzeuger über In-Ear spielt bei Konzerten und so weiter. Also der hat auch so eine wie nennt man denn das? So eine Lautstärkebox ist das. Das ist so ein kleiner Kasten, den kann man so an die Gürtelschnalle dran klippen. Daran kann man XLR-Kabel anschließen, welches ans Mischpult geht. Und daran ist dann so eine Buchse für so einen Kopfhörer und so ein Lautstärkeregler. Also mehr ist das nicht. Also sehr simpel und einfach gehalten. Damit macht er sich halt laut und leise. Der sagt halt dem Mischmann dann halt, was er denn auf dem also auf seinem Kopfhörer alles haben möchte. Und die anderen drei Musiker vorne, die haben normale Monitorboxen. So ist es im Moment. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, ist ein Beispiel, wenn ein Musiker rein nur über In-Ear spielt, die anderen über nicht. Manchmal ist es auch so, dass der Sänger, der findet das auch ziemlich cool. Also ich habe schon oft gesehen, dass der Sänger oder die Sängerin alleine In-Ear hat, um sich halt einfach besser zu hören, ist für die optimaler als über eine Monitorbox, weil die müssen sich halt schon richtig gut hören, damit sie halt auch eben gut singen können. Was ist noch der Vorteil für In-Ear, sich auf In-Ear zu entscheiden, mittlerweile oder für In-Ear zu entscheiden? Es ist ja wirklich ein Problem für eine Band, einen Proberaum zu finden. Manche haben echt das Glück, dass sie irgendwie im Keller von den Eltern oder im eigenen Haus oder, keine Ahnung, vielleicht in der Firma, in der man arbeitet, vielleicht irgendwie einen Raum oder eine Ecke bekommt, wo man ein bisschen proben kann. Aber viele haben echt das Problem, keinen Raum zu finden. Deswegen proben viele Musiker sozusagen im Wohnzimmer. Ja, die bauen dann alles auf, können natürlich nicht so laut machen wie jetzt im Proberaum und auch die können auch nicht das alles so aufreißen. Also das heißt, da riesen Boxentürme aufbauen und so weiter, weil einfach zu viel Zeit geht, ins Land geht. Die proben beispielsweise auch über In-Ear. Die spielen dann über diese Modeling-Amps, was der Daniel beispielsweise hat, der Gitarre und Bass. Der Schlagzeuger hat meistens ein E-Drum. Ja, und gut, der Sänger, der brüllt dann halt in sein Mikro dann rein, ja. Das wäre auch noch so eine Idee, wenn man weiß, ach Mist, ich habe keinen Proberaum, aber wir würden gerne eine Band machen oder wir sind aus dem Proberaum rausgeflogen. Dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, zu proben über In-Ear. Jo, Daniel, was meinst du noch? Gibt es noch irgendwelche Vorteile, weshalb man In-Ear haben sollte?
Nein.
Alles klar.
Doch. Es ist, wie gesagt, einfach die Gewöhnung. Wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es einfach auch besser für die Ohren. Es ist wirklich definitiv leiser, wenn man In-Ear hat, weil das In-Ear tut normalerweise nach außen hin abschotten und dann kann man die Lautstärke in diesem In-Ear relativ gering halten. Deswegen würde ich sagen, was die Ohrengesundheit angeht, In-Ear top.
Top Sache. Genau. Jetzt wird der ein oder andere, vor allem hier, wir machen ja einen Podcast für Gitarristen und Bassisten, sich jetzt denken, okay, jetzt habe ich ja diese Kopfhörer, da habe ich ja gar nicht diesen coolen Sound, den ich ja von meinem Verstärker her kenne. Beim Bass ist es mittlerweile so, so hatte ich es damals gemacht, rein nur der Kopfhörer hat nicht gelangt. Und man könnte jetzt allein für die Kopfhörer, könnte man schon eine extra Folge machen. Das lassen wir jetzt mal kurz außen vor, weil da kann man sich jetzt wirklich draufschicken, was es denn da für Kopfhörer gibt und so weiter. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und da gibt es auch eine Preisspanne von X bis Y. Also man kann richtig Kohle ausgeben.
Wie überall. Wie bei Gitarren, wie bei Bass ist auch bei In-Ear. Genau. Kann wenig oder wirklich unglaublich.
Genau. Genauso ist es mit diesen Aufsätzen, die es gibt. Da könnte man wieder eine extra Folge machen. Da gibt es mir auch welche, diese vorgefertigten Dinger, die meistens dabei liegen. Dann gibt es aber auch welche, zum Beispiel, ich war zum Hörgerätakustiker gegangen und hatte mir solche angepassten In-Ear-Aufsätze machen lassen, weil ich so kleine Ohrlöcherchen habe. Die sind mir immer nämlich rausgeflutscht, diese Standarddinger, die es halt so gibt. Da können wir wieder eine extra Folge machen. Wo möchte ich jetzt hin? Also, Gitarre und Bass, so. habe ich jetzt nur auf den Kopfhörer. So, ich hatte damals als Bassist immer noch einen Verstärker und einen Lautsprecher dabei. Warum? Das war einfach dafür da gewesen.
Weil du es konntest.
Weil ich es konnte, ganz genau. Es war deswegen da gewesen, ich hatte den Ton, den Basston sozusagen, also jetzt geht nur um den Basssound, ja, die anderen, die brauchen wir nicht, die lassen wir mal weg, Gitarre und Gesang, die Amateure brauchen wir nicht. Also nur den Basston jetzt, ja, den Ton, den hatte ich auf dem Ohr gehabt, also konnte mich daran orientieren, vom Ton her, aber der Wumms, der kam dann wiederum vom Lautsprecher, den musste ich natürlich nicht voll aufdrehen, sondern nur so ein bisschen, dass die Hosenbeine ein bisschen geflattert haben und dass man ein bisschen den Wumms gehört hatte. Es gibt noch eine Alternative, habt bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr irgendwie am Googlen seid oder sowas, da gibt es so sogenannte so Bassboards nennen sich. Da gibt es spezielle Firmen, die bauen solche Bassboards her, das sind so kleine Bretter, sage ich mal, ein bisschen dicker, so ungefähr 10 cm dick ungefähr, unterschiedlicher Ausmaß von 1 Meter auf 1 Meter oder wie auch immer. Und das sind so Bassshaker drauf. Das heißt, wenn man draufsteht, hat man das Gefühl, dass hinten dran so ein riesen Bassturm stehen würde. Das wäre noch so eine Alternative für, um ein bisschen den Wumms zu hören, was der Bassist ja eigentlich irgendwie braucht. Es gibt aber wiederum auch Kopfhörer, die mehrere Wege haben und die haben auch so einen Bass, so die Tiefen können die wiedergeben. Also speziell für Bassisten und Schlagzeuger gibt es so In-Ear-Kopfhörer. Die reichen teilweise auch schon aus. Das muss man halt wiederum ausprobieren. Das muss man halt eben testen. Man kann da also nicht blind irgendwie mal, oh, ich mache das jetzt so und so, sondern man muss das leider einfach mal ausprobieren. Daniel, wie ist es oder wie war es bei dir? Ja, bei Gitarre, hat man ja so ein Board gebraucht oder hattest du deinen Verstärker mit dabei gehabt damals? Oder wie würdest du das heute machen? Du hast ja jetzt, damals war es ja so, du hattest, glaube ich, über Verstärker gespielt. Glaube ich.
Ja. Auch, genau. Ich hatte ja alles Mögliche mal getestet, weißt ja.
Genau. Wie war das damals gewesen? Wie das heute machen wir, das können wir später machen, weil das würde ich dann auch nochmal drauf eingehen.
Also früher war es, ich hatte, glaube ich, beide Systeme mal mit so einem Modeling-Amp und auch, ich hatte ein Vox Nitrain hieß das Ding, gell? Der Vox Nitrain. Also, und dann später, ich glaube auch, ich weiß gar nicht mehr, auch noch ein Orange, ich weiß nicht mehr, in welcher Band. Also ich hatte auch mit Boxe und Verstärker das Ganze praktiziert und ich bin gerade so am Überlegen, ich bin vielleicht nicht das beste Beispiel dafür, zu sagen, wie das so für Gitarristen ist. Aber für mich war es jetzt so, dass ich bräuchte, glaube ich, keine Gitarrenbox neben mir. Denn die Box war ja so, ich habe das so laut gemacht, dass der Abmischer vorne gesagt hat, das stört mich nicht, das ist super so. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt laut genug gewesen wäre für einen Monitor-Sound auf der Bühne. Kann ich gar nicht so sagen. Weil ich habe ja dann die Kopfhörer benutzt und dementsprechend war es in Ordnung. Ich habe, glaube ich, nicht, also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich das dann vermisst habe oder nicht vermisst habe. Ich bräuchte jetzt keine Gitarrenbox bei mir nebendran. Mhm. Das ist aber halt auch so, weil ich bin das ja gewohnt, also mit so einem Ton zu arbeiten, da ich ja viel mit Modeling-Amps auch gespielt habe und so, deswegen ist das für mich, glaube ich, auch nicht so problematisch gewesen. Es ist aber schon ein Unterschied, diese Latenz ist ja so, wenn man jetzt eine Gitarrenbox hat und die ist jetzt 3-4 Meter weg, ist das was anderes, wie wenn du direkt am Ohr etwas hast. Mhm. Und das kann schon ein bisschen komisch sein. Vor allen Dingen ist es dann auch wichtig, dass man so ein bisschen Hall hat am Ohr. Das werdet ihr dann auch merken. Also als ganz trockenen Ton auf der Gitarre direkt am Ohr hat für mich nicht gut funktioniert. Ich brauchte immer Hall, das ich bis heute noch so mache, obwohl ich, also völlig überflüssig, glaube ich, ist. Aber trotzdem, ich habe das Ding immer, auch hier zu Hause, immer schön ein bisschen Hall dann. Aber wirklich nur ein bisschen Raumhall, also nichts Tragisches. Das ist, würde ich jedem empfehlen, so einen kleinen Raumhall zu benutzen, wenn er sagt, oh, das ist irgendwie so komischer Ton. So. Einfach ein bisschen Hall dran machen, wirklich ein kleines bisschen und dann ist in der Regel da schon viel geholfen. Ansonsten habe ich, die, wie gesagt, den Amp, den Verstärker so, den natürlichen Verstärker so gar nicht gehört. Und ich glaube, der druckt den auch nicht. War auch egal, weil ich ja eh wie ein Flummi hin und her gelaufen bin. Ist eh egal gewesen. So war das für mich. Und wenn ich jetzt mit einer mit einem Modeling-Amp auftreten würde, dann würde ich, glaube ich, nur den Modeling-Amp mitnehmen und keine Monitorbox. Mhm. Also dann würde nur noch der Amp dastehen und die Kopfhörer.
Mhm.
So ist das bei mir. Wie gesagt, das kann gut sein, dass ein anderer Gitarrist jetzt sagt, nee, ich brauche da eine 412er-Box, um auch, dass die Füße da flattern und so. Die Hosen, nicht die Füße. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Das ist jetzt nur, wie gesagt, mein Beispiel. Und ich bin ja auch Modeling-Amps gewohnt. Deswegen müsste man jetzt auch natürlich noch jemanden fragen, der ja eher mit E-Gitarrenverstärkern oft spielt, wie das bei ihm so ist.
Mhm.
Bei Gelegenheit fragen wir mal jemanden.
Ja, oder es meldet sich jemand, der jetzt eingeschaltet hat und sagt, boah, was ihr da labert, das ist doch totaler Mist. Dann schreibt uns einfach, wir diskutieren gern darüber. Also es ist ja,
jo, hat ist ja nur unsere,
genau, ist unsere
Erfahrung.
Unsere Erfahrung, unsere Meinung. Wenn ihr natürlich andere Ideen oder andere, boah, meldet euch einfach, dann können wir gerne drüber sprechen. Das ist ja das Coole an der Musik, dass man ja machen kann, wie man will. Hauptsache man kommt irgendwie zum Ziel.
Jo. Jo. Das ist aber auch deswegen, glaube ich, Alex, weil du ja gesagt hast vorhin, um jetzt nochmal die aktuellen Sachen zu holen, der Schlagzeuger spielt ja mit in ihr und ihr vorne ja nicht.
Mhm.
Die Frage ist dann natürlich, warum habt ihr nochmal getauscht? Warum habt ihr es nochmal gewechselt? Wir haben das ja auch so gemacht. Wir haben ja auch später sind wir hingegangen und haben das ja eigentlich nicht mehr so gemacht.
Genau.
Die Frage ist, warum?
Genau. Folgende Sache ist, unser Schlagzeuger, der ja, professioneller Musiker ist, ja, der spielt in mehreren Bands sozusagen oder hat auch in mehreren Bands schon gespielt und der ist das halt eben einfach gewöhnt. Ich muss ehrlich zugeben, ich müsste mich da auch nochmal reinfuchsen. Also das wäre für mich total ungewohnt. Die anderen beiden, die mit dabei sind, ich glaube, die hatten noch nie so richtig damit zu tun gehabt. Müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, die hatten damit noch nie richtig zu tun gehabt. Und ich glaube, für die ist das wichtig, dass die über Verstärker spielen. Die wollen halt diesen Wumms vom Verstärker halt eben haben. Und im Moment ist auch so, in dem Proberaum, in dem wir so sind, proben wir halt auch so. Also wir proben über Lautsprecher, über Monitorboxen, die da stehen und über die Amps, die da stehen. Ist natürlich auch schweinelaut, klar. Wir sind eine sehr laute Band, muss man zugeben. Und daher machen wir das so. Es wird sich wahrscheinlich früher oder kurz über lang wird sich das wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, noch ändern. Je nachdem, wenn der Proberaum nicht mehr existiert, dann müssen wir uns eh überlegen, wie wir denn dann proben. Und dann kommt vielleicht auch mal das Thema auf, ob wir nicht eine Wohnzimmerprobe machen. Das heißt, bei irgendjemandem zu Hause mal oder im Wechsel zu Hause proben, damit wir halt überhaupt spielen können, weil es ist halt schwierig, einen Proberaum zu bekommen, vor allem hier bei uns in der Gegend. Wir wohnen ja auf dem Land, wie ihr alle wisst, der fleißige Hörer weiß, woher wir herkommen. Und da ist es schwierig, irgendwie an Proberäume ranzukommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann das Thema nochmal aufkommt. Und es ist so, das hatte ich auch schon mal erzählt in der Folge, als wir bei Rock am Markt in Veitsrod gespielt haben. Wir waren damals, das war letztes Jahr, die einzige Band, die über Verstärker gespielt haben. Die anderen haben alle über In-Ear gespielt. Das ist eigentlich, in der heutigen Zeit ist das normal, über In-Ear zu spielen. Und es ist halt, also würde es gerne nochmal machen, also jetzt, um da ein bisschen zu dem Thema zu kommen, ich würde es gerne über In-Ear machen, aus folgendem Grund, einfach um unabhängig zu sein, einfach um, du kannst, glaube ich, auch besser proben. Wir haben auch in der Zeit bei Dynamit, haben wir unheimlich viel gelernt, allein dieses Zuhören, weil du eben nicht zugeballert wirst mit irgendwelchen Frequenzen, irgendwelchen Sounds und so weiter. Du hast wirklich gehört, wenn jemand was falsch gespielt hat und das hat unheimlich viel mit dem Zusammenspiel, das hat unheimlich viel gebracht. Und deswegen würde ich, wenn ich nochmal eine Band hätte, glaube ich, auch wirklich auf In-Ear setzen, allein wegen Problem, Proberaum, dann einfach Konzerte. Du bist dann einfach schon geübt, wenn du irgendwo hinkommst. Da ist es egal, ob die Box jetzt da steht oder dort oder ob du jetzt links stehst oder rechts oder in der Mitte, was ja auch alles sein kann. Es ist ja nicht immer alles so, wie es im Proberaum ist, sondern das ist ja individuell, kann sich ja vieles ändern und da bist du mit In-Ear, glaube ich, besser bedient, weil es dann wurscht egal ist, ob du jetzt im Abstellraum stehst als Bassist, weil die anderen auf der Bühne sind, weil die Bühne schon voll ist. Ja, genau. Jo, jetzt bin ich schon wieder weggekommen. Was wollte ich denn jetzt noch erzählen?
Nee. Das war ja auch ganz gut. Das ist ja, wie gesagt, heute ein Einstiegsthema. Wir reden einfach allgemein über In-Ear-Monitoring, welche Erfahrungen wir erstmal gemacht haben. Wir werden das Thema noch einige Male aufgreifen und noch verschiedene Teile daraus machen. Wichtig ist halt zu sagen, In-Ear-Monitoring hat auf jeden Fall was für sich. Es ist gut für die Ohren. Es ist, wenn man, ach so, übrigens auch das richtige Mischpult hat. Natürlich, wenn jeder seinen eigenen Mix bekommen soll, muss natürlich auch das Mischpult dementsprechend so viele, wie heißt das, AUX-Ausgänge haben.
AUX-Ausgänge, genau, richtig.
AUX-Ausgänge,
genau. Genau, richtig. Aber das können wir vielleicht nochmal besprechen, wie man das anschließt und was ist dafür möglich. Weil da, das ist wieder so ein Ding, da kann man sich auch wieder draufschicken.
Aber, genau, aber trotzdem das also vielleicht nochmal kurz zu erwähnen, das braucht man auf jeden Fall. Dann, um zu gucken, ob ihr mit Funk oder mit Kabel, wenn ihr am Anfang das ausprobieren möchtet, würde ich auf jeden Fall über Kabel gehen, weil das einfach günstiger ist.
Genau.
Und ich würde es auch jedem empfehlen, mal zu testen. Es ist am Anfang ein bisschen komisch, vor allen Dingen, wenn man die ganze Zeit mit E-Gitarre, also mit Verstärkern zu spielen, gewohnt ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Und vor allen Dingen, wenn ihr euch dann schon mal abgemischt habt, dann ist auch der Soundcheck auf der Bühne relativ schnell gemacht, weil es in der Regel auch so ist, dass ihr dann das Mischpult dann mitnimmt und sagt, hier, bitte hier einfach einstecken und dann haben wir ein Monitormischpult auf der Bühne, was einfach dann schon eingestellt ist. Und dort muss man nur noch Kleinigkeiten einstellen, was auch nicht schlecht ist. Wir haben zum Beispiel auch ein Monitormischpult gehabt, gell? Oder wie war das?
Nee, ich glaube, das lief nicht bei mehr? Dynamit, glaube ich, lief das alles über die FOH, so wie es so schön heißt. Also über den Olli lief das, genau, unseren Tonmann damals. Ja. Der hatte auch den Monitor-Sound dann gemacht. Wir hatten also beim Soundcheck dem dann schon gesagt, was Sache ist. Aber wir hatten ja das aber schon voreingestellt, genau. In der Probe war das ja alles schon so grob drin. Man hat eigentlich nur noch so Feintuning gemacht beim Konzert.
Das ging auch immer relativ schnell, muss man sagen.
Genau. Aber ich würde das mit der Technik vielleicht nochmal in eine Extra-Folge machen, weil da gibt es so viele, aber wiederum viele Möglichkeiten, worauf man achten soll. Auch allein schon, wie man den Bass und die Gitarre abnimmt. Da gibt es wieder 1000 Möglichkeiten. Ja, von Mikrofon über die iBox, über...
Ach Gott, ja.
Es gibt IR-Loader, nennen sich die Dinger. Darüber kann man schon was machen. Oder diese Multi-Effekt-Dinger haben ja auch teilweise XLR-Out, wo IRs drin sind und so weiter. Und ach, da können wir auch. Oje.
Ach. Unendliche Geschichte.
Also ihr müsst leider dabei bleiben. Ihr müsst leider das...
Ja. Unser wir greifen das noch ein paar Mal auf.
Genau. Ihr müsst...
Aber,
Entschuldigung.
Aber jetzt so als ersten Hinweis, macht es ruhig mal. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzuschauen, und das mal auszuprobieren. Es ist, wenn man das per Kabel und so kauft und man hat ein relativ gutes, also man hat schon ein Mischpult, das so ein bisschen das kann mit den AUX-Wegen, dann würde ich das auf jeden Fall mal testen. Es ist, im Prinzip braucht man dann nur noch die Kopfhörer, ein bisschen Verlängerungskabel und dann kann man damit eigentlich schon arbeiten. Das ist dann relativ günstig und ihr werdet natürlich am Anfang, es ist eine Gewohnheitssache, aber für die Ohren ist es praktisch und wie der Alex schon gesagt hat, man hört wirklich alles. Das ist manchmal erschreckend.
Ja, das ist manchmal erschreckend, genau.
Ja.
Jo, ich glaube, wir haben es soweit.
Ja, so als Einstieg. Es war vielleicht jetzt nicht der absolute rote Faden, aber nicht ihr merkt wirklich, ja auch, es ist so ein großes Feld, so ein großes Thema, dass man ganz leicht abschweifen kann.
Richtig.
Deswegen werden wir es noch einmal aufgreifen. Auch das Ganze, wie man sich selbst abmischen kann, Gott, da fällt mir schon ein, da gibt es Handy-Apps dann, wo er dann mit arbeiten kann und ach Gott, ja, wenn man schon allein drüber nachdenkt, was es da alles gibt. Also wir werden das Thema auf jeden Fall noch einige Male aufgreifen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn, wie gesagt, der rote Faden nicht ganz so da war, aber das gehört auch mal so. Wünsche euch noch zwei wunderschöne Wochen und bis denn dann, ciao.
Jawohl, ich schließe mich da genauso an, was Daniel sagte und ich wünsche euch auch alles Gute, viel Spaß, hört noch ein paar alte Folgen an, abonniert unseren Abo, weil es kommen noch ganz coole Folgen, wie wir schon erwähnt haben. Und ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss.